Willkommen bei der itblog.de. Heute besprechen wir in dieser Podcast-Folge einen Artikel vom 18.05.2026. Die Folge wurde natürlich erstellt mit NotebookML und ChatGPT. Und jetzt geht's los. Also stell dir mal vor, du hast diesen einen, ja, diesen wahnsinnig reichen Onkel.
Okay, ich versuch's mir vorzustellen.
Ja, und der kommt halt grundsätzlich als Letzter auf jede Party. Er kauft dann kurzerhand den DJ, aber er weiß irgendwie immer noch nicht, wie man eigentlich tanzt.
Das ist ein starkes Bild.
Oder? Und genau das ist im Grunde dieses toxische Muster in der Tech-Geschichte, das wir heute mal komplett aufdröseln wollen. Es geht nämlich um Microsoft.
Einen absoluten Giganten, ja.
Genau, einen Giganten, der dazu neigt, technologische Revolutionen oft erst dann ernst zu nehmen, wenn sie bei anderen längst ein Massenphänomen sind. Um sie dann unter so einer richtig dicken Decke aus Lizenzmodellen und Enterprise-Verträgen einfach zu ersticken.
Ja. Das ist zumindest die These des Artikels.
Richtig. Aber hey, bevor wir hier direkt urteilen, müssen wir uns eigentlich mal ansehen, mit was für einem Schwergewicht wir es aktuell überhaupt zu tun haben. Also, wo genau steht Microsoft heute in dieser ganzen KI-Goldgräberstimmung?
Also, wenn wir uns da mal die nackten Fakten aus dem Januar 2026 ansehen, da scheint diese Metapher von dem Onkel, der nicht tanzen kann, erstmal völlig deplatziert.
Echt? Wieso das?
Naja, Microsoft hat da wirklich herausragende Quartalszahlen gemeldet. Wir sprechen hier von 81,3 Milliarden Dollar Umsatz.
Wahnsinn.
Ja, absolut. Das ist ein gewaltiges Plus von 17% im Vergleich zum Vorjahr. Und dieses Wachstum, das kommt ja nicht von ungefähr. Das wird ganz ausdrücklich von den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz getragen.
Also ist der Deal mit OpenAI quasi voll aufgegangen?
Genau. Dieser strategische Deal ist momentan ihr absoluter Anker. Eine aktuelle gemeinsame Erklärung von denen bestätigt zum Beispiel, dass Microsofts Cloud-Dienst Azure der exklusive Anbieter bleibt, und zwar für bestimmte zustandslose, also sogenannte Stateless OpenAI APIs.
Stopp. Bevor wir da jetzt weitergehen, wir müssen diesen Begriff echt kurz klären.
Klar.
Zustandslose oder Stateless APIs. Das klingt für mich nach sehr trockenem Tech-Jargon. Warum ist das für so einen Multimilliarden-Dollar-Deal überhaupt relevant? Also, was genau gibt das Microsoft da in die Hand?
Das ist eine super wichtige Frage, weil sich genau hier Microsofts wahre Stärke zeigt. Nämlich die Infrastruktur.
Okay.
Stateless oder zustandslos bedeutet im Kern eigentlich nur, dass der Server, der die KI-Antwort generiert, sich an absolut nichts aus der vorherigen Unterhaltung erinnert.
Ah, okay. Das heißt, jede einzelne Anfrage fängt bei Null an.
Ganz genau. Jede Anfrage, die du an die KI schickst, muss den gesamten Kontext selbst mitbringen. Für Entwickler bedeutet das natürlich mehr Aufwand beim Bauen der Anwendung, aber, und das ist der Punkt, für einen Cloud-Anbieter wie Microsoft ist das der absolute Traum.
Weil sich das leichter skalieren lässt, oder?
Exakt. Zustandslose Systeme lassen sich quasi grenzenlos skalieren. Du kannst Anfragen auf tausende Server weltweit verteilen, ohne dass diese Server untereinander ständig Daten abgleichen müssen.
Verstehe.
Microsoft kontrolliert damit also die Leitungen, das Routing, die Skalierbarkeit und die Sicherheit. Sie besitzen gewissermaßen die Wasserrohre der gesamten KI-Revolution. Rein wirtschaftlich betrachten wir hier ein Unternehmen auf dem absoluten Zenit seiner Macht.
Da muss ich aber direkt mal einhaken. Also wenn Sie die Wasserrohre besitzen, im Quartal über 80 Milliarden Umsatz machen und um 17% wachsen, wo ist denn da überhaupt ein Problem?
Ja, das fragt man sich da schnell.
Für mich klingt es nämlich nicht nach einem Konzern, der die Party verschläft. Das klingt, als hätten sie den gesamten Club gekauft und machen jetzt den größten Umsatz aller Zeiten. Das ist doch eigentlich der perfekte Business-Move.
Finanziell gesehen ist es ein brillanter Move, absolut. Aber hier trennt der Artikel eben sehr präzise zwischen dieser finanziellen Dominanz und der eigentlichen kulturellen Innovation.
Wie meinst du das?
Das Kernargument ist, Microsoft hat die KI-Revolution diesmal wirklich nicht verschlafen. Sie haben sie schlichtweg eingekauft und dann einfach in ihre bestehenden Produkte verpackt.
Aha.
Und genau hier, also in der Art und Weise dieser Integration, da liegt laut der Analyse die große Gefahr. Sie drohen nämlich den wirklich transformativen, magischen Charakter von KI in ihrem gigantischen Verwaltungsapparat komplett zu ersticken.
Sie verwalten es nur noch.
Richtig. Es geht am Ende nicht darum, ob sie die Technologie besitzen. Es geht darum, dass sie KI momentan nur als ein weiteres Feature für ihre bereits bestehenden Systeme betrachten.
Okay, lass uns das mal aufdröseln, um wirklich zu verstehen, warum dieses wir integrieren es einfach als Feature-Denken so unfassbar gefährlich ist, müssen wir laut Artikel einen Blick zurückwerfen. Und zwar in die 1990er Jahre.
Oh ja. der berühmte Browserkrieg.
Genau. Laut unserer Quelle hat dieses ganze Verhaltensmuster von Microsoft nämlich genau dort seinen Ursprung.
Ja, das Muster wiederholt sich da fast schon unheimlich. In den 90ern tauchte ja das World Wide Web auf. Und Microsoft war nicht blind, also sie haben das Internet sehr wohl gesehen.
Aber sie fanden es nicht toll, nee.
Überhaupt nicht. Sie behandelten es wie eine feindliche Erweiterung ihres eigenen Territoriums. Sie sahen es als direkte Bedrohung für ihr lukratives Windows-Monopol.
Und die Antwort war dann der Internet Explorer.
Genau. Den haben sie extrem aggressiv in den Markt gedrückt, vor allem um den damaligen Pionier Netscape auszuschalten. Und das war kein normales Marketing mehr.
Nee, da gab's ja richtig Ärger.
Absolut. Das US-Justizministerium hat in seinen späteren Ermittlungen sehr klar festgestellt, wie weit Microsoft da wirklich ging.
Aber warte mal, warum hat das Justizministerium da überhaupt eingegriffen? Ich meine, nur weil Microsoft einen eigenen kostenlosen Browser mit Windows ausgeliefert hat?
Nee, es ging um die konkrete Absicht dahinter. Das Justizministerium stellte nämlich fest, dass Microsoft gezielt versuchte, das Web zu fragmentieren.
Wie haben die das gemacht?
Sie bauten proprietäre, also Technologien, die wirklich nur auf Windows funktionierten, direkt in den Internet Explorer ein. Das klare Ziel war es, Entwickler regelrecht zu zwingen, Webseiten zu bauen, die ausschließlich auf dem Internet Explorer richtig dargestellt wurden.
Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das heute überlegt.
Ja. Sie wollten das freie, offene Web nehmen und es in einen komplett geschlossenen, von Windows kontrollierten Raum verwandeln. Das Web sollte kein eigener Ort mehr sein. Es sollte nur noch ein Feature von Windows sein.
Das wirft echt eine wichtige Frage auf. Haben die nicht quasi das Web als so ein nettes Zubehör für ihre eigene Badewanne verkauft, während ein Unternehmen wie Google gleichzeitig verstanden hat, dass das Internet der neue Ozean ist?
Diese Badewannenanalogie trifft es wirklich perfekt.
Microsoft dachte halt echt, wie zwingen wir das Internet in unser Betriebssystem, während Google das Internet einfach selbst zum neuen Betriebssystem gemacht hat.
Und wenn wir uns die langfristigen Konsequenzen davon ansehen, dann war das für Microsoft ein strategisches Desaster. Kurzfristig haben sie den Browserkrieg zwar gewonnen, Netscape ist verschwunden.
Ja, aber langfristig?
Langfristig haben sie die gesamte Plattform verloren. Weil sie den Browser nur als Zubehör sahen, haben sie Google komplett den Aufbau des echten Ökosystems überlassen. Also die Suche, die digitale Werbung, Web-Apps und schließlich auch Chrome als den dominanten Browser.
Der Artikel formuliert das Ende dieser Geschichte ja echt poetisch. Da steht, der Internet Explorer 11 endete am 15. Juni 2022 für viele Versionen als reine digitale Altenpflege.
Digitale Altenpflege, ja. Ein toller Begriff dafür.
Er wurde eigentlich nur noch am Leben erhalten, damit irgendwelche steinalten Intranet-Anwendungen in irgendwelchen Konzernen nicht komplett zusammenbrechen. Der einstige Türsteher des Internets wurde zum reinen Kompatibilitätsmodus.
Ein sehr harter Absturz.
Definitiv. Und wenn man sieht, wie man den Ozean an Google verliert, dann sollte man ja eigentlich meinen, dass beim nächsten großen Ding sämtliche Alarmglocken in Redmond schrillen müssten.
Sollte man meinen, ja.
Aber als das Smartphone die Welt veränderte, passierte exakt dasselbe. Eigentlich nur noch brutaler.
Das Smartphone-Debakel ist vielleicht wirklich das deutlichste Beispiel für dieses ganze Muster. Wir springen ins Jahr 2007, Apple brachte das iPhone heraus, Google startete mit Android eine globale, offene Infrastruktur.
Und Microsoft, die waren doch da nicht blank, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die standen keineswegs mit leeren Händen da. Sie hatten Windows Mobile, sie hatten gewaltige Budgets, sie hatten exzellente Beziehungen zu Hardwareherstellern, sie hatten die ganzen Enterprise-Kunden und eine riesige Armee von Entwicklern.
Also an Ressourcen hat es echt nicht gemangelt.
Genau. Es fehlte ihnen an nichts Materiellem. Was ihnen wirklich fehlte, war das konzeptionelle Verständnis.
Was haben die fundamental nicht verstanden, obwohl die Tausende der besten Ingenieure der Welt hatten?
Hier führt der Artikel ein extrem starkes konzeptionelles Modell ein, nämlich die Windows-Brille.
Die Windows-Brille. Okay, erklär mal.
Naja, wenn dein Unternehmen jahrzehntelang unvorstellbar reich damit geworden ist, ein Betriebssystem für PCs zu bauen, dann wird dieses Produkt irgendwann zur Linse. Du betrachtest die gesamte Realität nur noch durch diese Linse.
Ah, und sie haben das Smartphone durch diese Brille angesehen.
Genau. Sie schauten durch diese Windows-Brille auf das Smartphone und sahen schlicht keinen Paradigmenwechsel. Sie sahen einfach nur einen kleinen PC.
Stimmt, die ersten Windows-Phones sahen genauso aus.
Sie versuchten buchstäblich, das Desktop-Erlebnis mit so einem Startbutton und winzigen Menüs auf einen winzigen Touchscreen zu quetschen. den man dann mit einem Plastikstift bedienen musste.
Eine Katastrophe.
Diese Brille machte sie völlig blind dafür, dass das Smartphone der neue Mittelpunkt des digitalen Lebens wurde und völlig neue Interaktionskonzepte erforderte.
Das Web war für sie nur ein Feature für Windows. Das Smartphone war für sie nur ein winziger Windows-PC. Und das bringt uns direkt zur KI-Revolution von heute. Aber haben Sie diese verflixte Windows-Brille denn wirklich abgesetzt? Der Artikel warnt ja massiv davor, dass die KI-Integration genau an dieser alten Kultur scheitern könnte.
Und das ist wirklich der entscheidende Punkt der gesamten Analyse. Der Vorwurf lautet ja gerade nicht, dass Sie KI ignoriert hätten.
Nee, das kann man Ihnen wirklich nicht vorwerfen.
Im Gegenteil, Sie integrieren Copilot, wie Sie Ihre KI ja nennen, in absoluter Rekordgeschwindigkeit, in wirklich alles. Word, Excel, GitHub, Azure, Teams, überall ist Copilot.
Gefühlt taucht der Button jeden Tag woanders auf.
Ja. Aber eine Studie von Gartner aus dem Jahr 2025 legt da den Finger in die Wunde. Die formulieren sehr vorsichtig, dass sich Microsoft 365 Copilot zwar technisch weiterentwickelt, aber die breite enthusiastische Akzeptanz bei den Mitarbeitern in den Unternehmen, die bleibt irgendwie aus.
Woran liegt das? Gibt's da konkrete Daten?
Ja. Eine parallel dazu veröffentlichte wissenschaftliche Studie auf AXRV zeigt genau warum. Copilot ist zwar ganz nützlich für einfache, klar strukturierte Textaufgaben.
So E-Mails zusammenfassen und sowas.
Genau. Aber sobald es komplexer wird, erfordert es massives Training der Mitarbeiter und eine extrem strenge Governance, also strenge Kontrollmechanismen seitens der Unternehmen. Die Magie entsteht eben nicht von selbst, nur weil man einen glitzernden KI-Knopf ins Menüband programmiert.
Da muss ich sofort an die Softwareentwickler denken, denn da wird es ja erst richtig paradox, wie ich finde. Es gibt ja diese viel diskutierte Studie zu GitHub Copilot.
Ja, die ist faszinierend.
Das Versprechen war doch eigentlich, die KI schreibt den Code, der Programmierer tippt nur noch grob ein, was er will und alles geht rasend schnell. Aber die Studie zeigt, dass massenhaft mehr Nacharbeit entsteht.
Richtig.
Moment mal, wenn die KI den Code schneller schreiben soll, warum sinkt dann die Produktivität der erfahrenen Entwickler? Das ergibt doch auf den ersten Blick gar keinen Sinn.
Es ergibt absolut Sinn, wenn man versteht, wie diese Sprachmodelle im Hintergrund funktionieren. KI schreibt Code extrem schnell, das stimmt. Aber sie schreibt eben nur plausiblen Code, keinen garantiert korrekten Code.
Ah, okay. Es sieht also nur richtig aus.
Genau, die Syntax stimmt fast immer. Es sieht hochprofessionell aus, aber die Logik dahinter hat oft subtile Fehler, sogenannte Halluzinationen.
Und was bedeutet das dann für den Entwickler?
Psychologisch gesehen passiert Folgendes. Der erfahrene Entwickler verwandelt sich von einem kreativen Architekten, der neue Dinge erschafft, in einen reinen Code-Auditor.
Er muss also ständig Korrektur lesen.
Exakt. Er muss fremden KI-Code prüfen. Und wir wissen aus der Softwareentwicklung, das Finden eines versteckten logischen Fehlers in fremdem Code erfordert oft deutlich mehr kognitive Energie, als den Code von Anfang an einfach selbst sauber herunterzuschreiben.
Ich liebe diese Erklärung, weil das führt uns zu einem Vergleich aus dem Artikel, den wir hier unbedingt ausbauen müssen. Copilot ist im Grunde wie Clippy. Erinnerst du dich an diesen nervigen Karl Klammer aus den 90ern?
Oh ja, Karl Klammer. Wer könnte den vergessen?
Das ist wie Karl Klammer, aber diesmal mit einem massiven Venture-Capital-Budget.
Und viel gefährlicher. Der alte Karl Klammer hat dich ja nur genervt und gefragt, schreiben Sie einen Brief, während du getippt hast.
Das war noch harmlos, ja.
Dieser VC-Clippy heute, der schreibt das gesamte Dokument oder den ganzen Code für dich, baut aber voller Selbstbewusstsein subtile Fehler ein. Du bist plötzlich gar kein Auto mehr, sondern ein reiner Korrektor.
Das ist ein toller Vergleich.
Es verspricht man dir, dass du in der halben Zeit fertig bist. Und am Ende des Tages sitzt das halbe Team in einem endlosen Governance-Meeting, um herauszufinden, warum trotzdem niemand pünktlich Feierabend hat.
Eine wunderbare Zuspitzung, die genau diese Gefahr der Verächselung von Innovation beschreibt.
Verächselung. Auch ein schönes Wort. Ja, Microsofts tiefster Reflex ist es einfach, jede neue Technologie zu nehmen, sie zu bündeln, zu administrieren und in ihre bestehenden Enterprise-Suites zu quetschen.
Aber lässt der Markt das einfach so mit sich machen?
Eben nicht. Der Markt ist nicht dumm, er beobachtet das sehr genau. Und die Signale aus dem Frühjahr 2026 zeigen, dass Microsofts Dominanz da wirklich Risse bekommt.
Was für Signale meinst du da konkret?
Reuters berichtete zum Beispiel im Mai 2026, dass die Umsatzbeteiligung zwischen OpenAI und Microsoft auf 38 Milliarden Dollar gedeckelt werden soll.
Warum tut OpenAI das?
Weil sie sich aus dieser engen Umarmung von Microsoft lösen wollen. Sie suchen Freiräume für Partnerschaften mit anderen Tech-Konzernen, weil sie eben nicht auf ewig nur die unsichtbare Serverinfrastruktur für Office-Produkte sein wollen.
Business Insider meldete nämlich, dass Anthropic laut dem RAM AI Index im April 2026 OpenAI bei der Enterprise-Adoption sogar überholt hat.
Das ist ein extrem wichtiges Detail.
Kurze Zwischenfrage für unsere Zuhörer. Was genau misst dieser RAM AI Index überhaupt und warum sollte das in der Microsoft-Chefetage für unruhigen Schlaf sorgen?
Also der RAM AI Index ist ein extrem verlässlicher Indikator, weil er eben nicht auf irgendwelchen Umfragen oder PR-Meldungen basiert. Er basiert auf echten Ausgaben.
Okay, harten Dollars also.
Genau. RAMP ist ein Anbieter von Firmenkreditkarten und Spesenmanagement in den USA. Dieser Index misst also, wofür Unternehmen tatsächlich ihr hartes Geld ausgeben.
Und da zieht Anthropic vorbei.
Ja. Wenn Anthropic, also das Unternehmen hinter dem Sprachmodell Claude, dort OpenAI überholt, bedeutet das, echte Unternehmen und echte Mitarbeiter ziehen an bestimmten Stellen ganz bewusst ihre Firmenkreditkarte durch, um Claude zu nutzen.
Obwohl sie Microsoft Copilot wahrscheinlich schon haben.
Exakt. Obwohl sie Copilot in ihrem Firmenabo bereits kostenlos inkludiert haben. Sie entscheiden sich aktiv für ein externes, agileres Produkt, weil es für komplexe Aufgaben einfach besser funktioniert als diese tief in Windows integrierte Lösung. Das ist ein massives Warnsignal für Microsoft.
Also, wenn das alles stimmt, Copilot macht den Mitarbeitern oft mehr kognitive Arbeit, als es spart. OpenAI versucht sich langsam abzunabeln und ein agiler Konkurrent wie Anthropic zieht bei den echten Firmenkreditkartenausgaben vorbei. Warum bricht dann in Redmond eigentlich keine absolute Panik aus? Warum chillen die weiter bei 17% Wachstum?
Die Antwort liegt in dem, was Analysten den Enterprise-Fluch nennen.
Der Enterprise-Fluch?
Ja. Microsoft ist schlichtweg zu reich, zu gewaltig und viel zu tief in den Wurzeln der Weltwirtschaft verankert, um schnell nervös zu werden. Wir sprechen hier von einem beispiellosen Arsenal an Enterprise-Logins.
Was haben die alles?
Bedenke mal, was sie alles besitzen. Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub und riesige Sicherheitsinfrastrukturen. Wenn Microsoft im B2B-Segment, also an andere Unternehmen, verkauft, dann verkaufen sie in der Regel nicht das beste Nutzererlebnis oder revolutionäre Träume.
Sondern?
Sie verkaufen Beschaffungsprozesse.
Das musst du genauer erklären. Was meinst du mit Sie verkaufen Beschaffungsprozesse?
Naja, stell dir einen IT-Einkäufer in einem Konzern mit 50.000 Mitarbeitern vor. Der will nicht 20 verschiedene Startup-Tools verwalten.
Klar, das ist ein Albtraum.
Ah, und deshalb bleiben die alle bei Microsoft.
Genau. Wer derart tief in den Infrastrukturen und Verwaltungsprozessen sitzt, muss nicht zwingend das innovativste Produkt bauen. Ein Wechsel zu einem besseren Konkurrenten wie Anthropic muss für die IT-Abteilung einfach nur schmerzhaft und kompliziert genug sein, damit das Unternehmen am Ende doch zähneknirschend bei Microsoft bleibt.
Das ist so ein wichtiger Punkt, den jeder von uns irgendwie aus dem Alltag kennt. Also wenn du in deiner Firma an deinem Schreibtisch sitzt, ne? Du weißt ganz genau, dass dieses neue KI-Tool eines kleinen Startups dir locker 3 Stunden Arbeit pro Woche sparen würde.
Du würdest es am liebsten sofort nutzen. Aber am Montagmorgen ploppt dann das nächste verpflichtende Teams-Update auf deinem Rechner auf. Dein Systemadministrator sperrt den Zugriff auf externe KI-Seiten und sagt dir, wir haben jetzt Copilot in der Enterprise-Lizenz mit drin, nutzt gefälligst das.
Genau das ist die Login-Strategie in der Praxis.
Du spürst diese Strategie am eigenen Leib? Microsoft läuft hier wirklich Gefahr, die gigantischste technologische Revolution unseres Jahrzehnts in den dunklen Untiefen von irgendwelchen SharePoint-Ordnern und Admin-Centern abzulegen, wo sie zwar von der IT verwaltet, aber von den Nutzern letztlich gehasst wird.
Und damit fassen wir eigentlich den Kern unserer heutigen Analyse perfekt zusammen. Künstliche Intelligenz ist für Microsoft die historisch vielleicht größte und letzte Chance, diesen alten Fluch der Windows-Brille endlich zu brechen.
Glaubst du, sie schaffen das?
Sie könnten der Welt zumindest beweisen, dass sie eine bahnbrechende Technologie nicht nur finanzieren und einkaufen, sondern sie in ihrem Wesen verstehen und Arbeitsprozesse völlig neu denken können.
Und wenn nicht?
Wenn der Konzern aus dieser künstlichen Intelligenz am Ende nur eine künstliche Integration macht, sie also einfach als Sidebar in jedes bestehende Produkt quetscht, dann wird KI von Microsoft zwar kommerziell zweifellos allgegenwärtig sein.
Sie werden damit Unsummen verdienen.
Sie wird Milliarden abwerfen, ja. Aber emotional und transformativ wird sie völlig uninteressant bleiben. Microsoft verwaltet dann einmal mehr extrem profitabel den Status quo, anstatt wirklich die Zukunft zu gestalten.
Was uns zu einem wirklich provokanten Gedanken dringt, den du als Zuhörer mal mit in deinen Tag nehmen kannst. Wenn Microsofts wahre Superkraft heute nicht mehr die reine bahnbrechende Produktinnovation ist, sondern eigentlich nur noch die schiere Marktmacht und diese tiefe bürokratische Verankerung in den IT-Abteilungen, was passiert dann eigentlich, wenn in 1, 2 oder 5 Jahren eine völlig neue KI-Generation auf den Markt kommt?
Eine sehr spannende Frage.
Eine KI, die so mächtig, autonom und intuitiv ist, dass sie herkömmliche Betriebssysteme, Ordnerstrukturen oder starre Office-Suiten schlichtweg völlig überflüssig macht.
Das wäre ein Erdbeben.
Richtig. Wird diese dicke, unüberwindbar scheinende Konzernmauer aus Lizenzen und Enterprise-Verträgen dann für Microsoft plötzlich zur tödlichen Falle? Denk da mal drüber nach. Und achte doch morgen im Büro mal darauf, ob dir nicht vielleicht doch dieser hochfrisierte Venture Capital Clippy über die Schulter schaut, während du eigentlich nur in Ruhe deine Arbeit machen willst. Danke fürs Zuhören bei dieser tiefen Analyse und bis zum nächsten Mal.